Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ein Kind, das ist für über 7000 Paare pro Jahr in Österreich ein sehnlicher Wunsch. Über 11.000 Mal versuchen sich diese Paare diesen Wunsch mittels künstlicher Befruchtung oder In-vitro-Fertilisation in einem der 30 Spezialzentren zu erfüllen. Diese Zahlen spiegeln aber nur die Versuche wider, bei denen die Eltern um finanzielle Unterstützung angesucht haben, was unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Eine Bedingung wäre, wenn die Frau durch eine Eileitererkrankung steril ist oder beim Mann die Spermienqualität für eine Schwangerschaft nicht ausreicht. Knapp ein Drittel der Frauen wird laut Statistik nach einer künstlichen Befruchtung schwanger. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Dr. Karin Lebersorger, Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, spricht heute darüber, warum es so wichtig ist, mit Kindern auch über dieses Kapitel ihres Lebens zu sprechen. Frau Lebersorger, wieso ist es denn wichtig, dass Kinder über ihre Herkunft Bescheid wissen?
Es ist so, dass wir uns alle im Leben orientieren wollen und dass die Herkunft eines jeden Menschen wichtig für seine Identität ist. Das ist das Gefühl von einem selber, dass man weiß, was macht einem aus und was gehört zu einem. Bevor es die Möglichkeit gab, assistierte Reproduktion, das ist künstliche Befruchtung, in Anspruch zu nehmen, war die Herkunft von Seiten der Mutter immer klar, die von Seiten des Vaters nicht. Da gibt es diesen Ausspruch, Pater semper incertus est. Heutzutage gilt das nicht mehr, weil die Biotechnologie enorme Fortschritte gemacht hat und es sein kann, dass Elternschaft sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits nicht in einer Person zusammenfällt. Es hat aber schon immer Situationen gegeben, auch noch vor dem Zeitalter der assistierten Reproduktion, dass sich Elternschaft aufgeteilt hat. Das war entweder, wenn ein Elternteil die rechtliche Elternschaft angenommen hat, obwohl dieser Elternteil nicht der leibliche Elternteil eines Kindes war. Und das war natürlich in allen Eltern-Kind-Verhältnissen im Rahmen von Adoption und Pflege. Im Rahmen der künstlichen Befruchtung ist es so, dass da die Zeugung eines Kindes in vielen Fällen, es gibt auch einige Methoden, wo das im Mutterleib stattfindet, aber in sehr vielen Fällen außerhalb des Mutterleibs stattfindet. Und dass das daher mit Keimzellen von den späteren sozialen Eltern gemacht werden kann, dann fällt Elternschaft zusammen. Es kann aber auch mit Spender- und Spenderinnen-Keimzellen erfolgen. Und in so einem Fall gibt es dann eine Konstellation, die wir multiple Elternschaft nennen. Also dass es nicht nur eine Mutter und einen Vater gibt, sondern dass an der Entstehung dieses Kindes mehrere Personen beteiligt sind. Es hat schon immer Paare gegeben, die sich sehr eine Familie gewünscht haben und dieser Wunsch hat sich nicht realisiert. Und seit die Methode der In-vitro-Fertilisation entwickelt wurde und auch erfolgreich angewendet wurde, das war seit 1978, besteht eben die Möglichkeit, ein Kind außerhalb des Mutterleibs im Reagenzglas zu erzeugen. Und diese Methode ist in Österreich legal. Und zwar dann, wenn sie mit Keimzellen vorgenommen wird, die nicht anonym sind. Das heißt, sodass das entweder die Keimzellen der späteren sozialen Eltern sind oder dass es sich um Keimzellen handelt, die gespendet wurden, aber wo das Kind ab dem 14. Lebensjahr die Möglichkeit hat, die Identität der Spenderin oder des Spenders zu erfahren. Da hat die österreichische Gesetzsprechung das Kindeswohl und das Kinderrecht vor die Interessen der Eltern und auch der Elternrechte gestellt. Also laut UN-Kinderrechtskonvention hat ein Kind das Recht, Auskunft über die eigene Herkunft zu erhalten. Es beschäftigen sich viele Kolleginnen und Kollegen, die im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, genau mit dieser Thematik, weil nicht nur in diesem Feld, sondern in allen Feldern es seit Jahrzehnten eine Gewissheit darüber gibt, dass alles, was mit Geheimnis, mit Heimlichkeit, mit Tabu belegt wird, sich auf die Entwicklung eines Kindes ungünstig auswirkt.
Künstliche Befruchtung, ein Randthema? Keineswegs. Bereits jetzt liegt es zur Hälfte am Mann, dass eine Schwangerschaft nicht klappt. Die Sterilität der Männer nimmt zu, sagt die Expertin. Stress und Östrogene in Nahrung und Trinkwasser zählen zu den Ursachen. Immer mehr Paare werden sich also mit einer künstlichen Befruchtung auseinandersetzen müssen. Darüber hinaus ist medizinisch immer mehr möglich. Was in Österreich nicht legal ist, geht beispielsweise in Bratislava oder Russland. Karin Lebersorger hätte eigentlich einen Vortrag für die Vortragsreihe »Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfes« halten sollen. Dieser Vortrag ist aber Corona-bedingt abgesagt worden. Als Ersatz hören Sie die Expertin nun weiter in Fokus.
Heutzutage ist es so, dass die meisten sogenannten Leihmütter Tragemütter sind. Das heißt, sie tragen in ihrer Gebärmutter ein ihnen genetisch fremdes Kind aus. Die Leihmutterschaft hat anders begonnen. Da haben nämlich Frauen ein Kind aus ihrer eigenen Eizelle ausgetragen, die mit Samen eines Spenders befruchtet wurden. Dass es da noch schwieriger ist, gefühlsmäßig dieses Baby dann herzugeben, ist verständlich. Darum wird heutzutage darauf Bedacht genommen in den Verträgen eben, dass es sich um ein genetisch fremdes Kind handelt. Was die Leihmutterschaft betrifft, vertrete ich eine sehr eindeutige Position, und zwar was die kommerzielle Leihmutterschaft betrifft. Für mich ist das jene Form der assistierten Reproduktion, die ich ablehne, aus unterschiedlichen Gründen, die ich gleich ausführen werde, bei allem Verständnis nach dem dringenden Wunsch nach einem Kind. Es gibt da mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist wiederum die Ebene der Kinderrechte. Leihmutterschaft, kommerzielle Leihmutterschaft widerspricht dem Recht darauf, dass ein Mensch und natürlich auch ein Kind nicht gehandelt werden darf. Es wird nämlich für dieses Produkt Baby bezahlt. Dann gibt es eine Ebene, das ist die psychisch-emotionale Ebene. Es ist so, dass ein Baby auch schon während der Schwangerschaft, und zwar ungefähr während der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, ganz viele Dinge im Mutterkörper wahrnimmt. Das heißt, dass das Kind über seine Sinne ganz eng mit der Mutter verbunden ist, nämlich mit der Schwangerschaftsmutter. Und ein Leihmutterschaftsvertrag erzwingt eine geplante und bezahlte Trennung von Mutter und Kind nach der Geburt. Das ist ein Initialtrauma, das dieses Kind erlebt, und eine Bürde, mit der es auf den Lebensweg geschickt wird. Jetzt gibt es ganz oft Argumente, wo gesagt wird, ja, bei der Adoption ist das ja genauso. Da kann man aber dagegen einwenden, dass die Adoption nicht geplant und bezahlt ist, sondern dass das meistens ein sehr schicksalhafter Verlauf ist, dass sich dann eine Mutter gegen ihr Baby entscheidet. Von Seiten der Kinder gibt es noch eine zweite Ebene, die ich auch schwierig finde, weil es auch kindliche Bedürfnisse und kindliches Denken und Fühlen völlig außer Acht lässt. Und zwar ist es die Ebene der Kinder der Leihmutter. Es ist so, dass heutzutage als Leihmütter Frauen gesucht werden und rekrutiert werden, die schon eigene Kinder haben. Weil man durch diese eigene Elternschaft die Wahrscheinlichkeit, dass die Geburtsmutter ihr Kind nicht hergeben möchte, reduzieren möchte. Ich sage das deswegen so genau, weil es solche Fälle gegeben hat und die wurden vor Gerichten durchgekämpft. Und es ist so, dass diese Kinder in der Mehrzahl auch eine Schwangerschaft ihrer Mutter erleben und das Baby dann aber nicht in der Familie ist. Es gibt auch andere Formen wie in Indien, wo die Leihmütter die ganze Zeit der Schwangerschaft von ihrer Herkunftsfamilie getrennt sind und in so internatsartigen Institutionen untergebracht sind, wo sie einander unterstützen, wo sie aber gleichzeitig auch von ihren eigenen Kindern die ganze Zeit getrennt sind. Also es ist auch für die Kinder der Leihmütter eine schwierige Situation. Und es gibt noch eine dritte Ebene, und das ist die Ebene der Frauen selber. Eine Leihmutterschaft ist mit enormen körperlichen Belastungen verbunden. Meistens sehen die Verträge auch einen geplanten Kaiserschnitt vor, damit dieses Entbinden nur ja kontrolliert vor sich gehen kann, obwohl viele dieser Frauen ihre eigenen Kinder natürlich auf die Welt gebracht haben. Und meistens sind es Frauen, die ganz dringend Geld benötigen, die mit dieser Leihmutterschaft oft ihre ganze Familie erhalten, sich damit aber und ihrem Körper aber eine enorme Belastung auferlegen. Also es gibt, außer das passiert in verwandtschaftlichen Konstellationen, eigentlich in den westlichen Industrieländern, in ganz wenigen Ländern Frauen, die sich diese Hormonstimulation, diese ganz engmaschige Überwachung und dann diese kontrollierte operative Entbindung antun.
In welchen Fällen ist für Sie denn Leihmutterschaft überhaupt in Ordnung, beziehungsweise aus welchen Gründen suchen sich Paare eine Leihmutter?
Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Ich denke, die meisten Paare werden sich eine Leihmutter suchen, weil es ihnen nicht möglich ist, auf eigenem natürlichen Weg ein Kind zu bekommen. Wenn ich das jetzt so hypothetisch sage, dann muss ich dazu sagen, es gibt dazu keine Statistiken. Ja, es gibt in diesem ganzen Bereich keine Statistiken, nicht nur was die Leihmutterschaft betrifft, sondern auch was Keimzellspenden betrifft. Also unter Statistiken meine ich, es gibt natürlich schon Statistiken, aber keine umfassenden Zahlen und auch keine sogenannten Spenderinnen- oder Spendenregister, die sehr sinnvoll wären, zum Beispiel aus Sicht der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, bei der ich auch Mitglied bin und im Gremium Qualitätssicherung frühe Kindheit sitze. Es ist so, dass es aber auch ganz viele Celebrities gibt, ja, berühmte Paare, die medial ihre Wege zur Leihmutter teilen. Ja. Ich denke an die Kardashians, die das Casting ihrer verschiedenen Leihmütter mit ihren Followern teilen und das auch daher sehr en vogue gemacht haben. Ich denke an Ronaldo, der zwar fixe Partnerinnen hat, aber seine Kinder durch Leihmütter austragen ließ. Und es gibt natürlich eine Form von Partnerschaft, eine Konstellation, wo ein zumindest für einen Partner genetisches Kind nicht ohne Leihmutter möglich ist, und das sind homosexuelle Paare. Und deren Wunsch nach Elternschaft, nach Vaterschaft, das ist mir zutiefst nachvollziehbar, und das finde ich einen genuinen Wunsch, der auch zeigt, dass man etwas an die nächste Generation weitergeben möchte. Aber ich denke, der müsste sich entweder in ganz neuen Familienformen, Regenbogenfamilienformen, die es schon punktuell gibt, aber die vielleicht noch besser überlegt und erdacht werden müssen und nicht auf dem Rücken von Frauen und auch unter der Prämisse, dass dem zukünftigen Kind doch so eine einschneidende vorsprachliche Trennung zugemutet wird.
Sagen Sie, wie ist es denn mit Eizellenspende oder Samenspende in Österreich? Ist das erlaubt im Zuge der künstlichen Befruchtung?
Ja, es sind beide Methoden erlaubt, und zwar seit der Novellierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes im Jahr 2015. Zuvor war nur die Samenspende erlaubt, und die aber auch nur, wenn sie potenziell offen ist. Unter potenziell offen meine ich, dass das Kind das Recht hat, seinen genetischen Spender kennenzulernen, dass aber viele Kinder von diesem Recht nicht Gebrauch machen, wenn ihnen nicht mitgeteilt wird, dass sich in ihrem Fall, beim Samenspender ist das so, die Vaterschaft auf zwei Personen aufteilt. Seit 2015, wie gesagt, gibt es auch Eizellspende in Österreich, die darf ebenfalls nicht anonym sein und die Eizellspenderinnen dürfen auch nicht Gewinn aus dieser Spende lukrieren und daher finden sich in Österreich kaum Frauen, die Eizellen spenden, außer es gibt einen freundschaftlich-familiären Bezug. Also solche Spenden gibt es schon mit all der damit wiederum verbundenen Problematik. Und zwar sehe ich die Problematik nicht im Spenden selbst, sondern dass damit dann auch oft nicht offen umgegangen wird. Und vielleicht ist das ja überhaupt der wichtigste Punkt. In unserer menschlichen Psyche ist es so, dass wenn über etwas nicht gesprochen werden darf, dann ist das nicht immer bewusst, aber zumindest im Unterbewussten omnipräsent. Ja? Wir verwenden dieses Phänomen zum Beispiel in einem Spiel, das es gibt, dass man Fragen beantworten muss und es wird einem vorher gesagt, dass man beim Beantworten dieser Fragen ein Wort nicht verwenden darf. Und jeder, der das schon mal gespielt hat, weiß, dass das unglaublich schwierig ist, weil man ununterbrochen an dieses Wort denken muss. So ist das auch bei einem Familiengeheimnis. Und wenn ein Familiengeheimnis jetzt so eine sehr bedeutsame Sache betrifft, wie die eigene Entstehung, dann belastet das die Eltern-Kind-Beziehungen. Wie kann man sich das vorstellen? Die eine Belastung ist so zu denken, dass sobald das Gespräch nur in die Nähe dieser Thematik kommt, dass alle innerlich unruhig werden. Und diese Unruhe drückt sich meist nicht sprachlich aus. Ja? An so Phänomenen wie, dass man schneller zu zwinkern beginnt, dass man vielleicht errötet, dass man ablenkt. Und Kinder haben sehr feine Antennen und spüren das. Die wissen dann nicht, dass das mit ihrer Zeugung zum Beispiel zu tun hat, aber sie wissen, dass irgendwas in ihrer Familie komisch ist oder dass das vielleicht etwas mit ihnen zu tun hat. Und die zweite Belastung besteht bei allen, die das wissen und vor allem natürlich bei den Eltern, die das Gefühl haben oder die Angst haben, hoffentlich verplappert sich niemand, hoffentlich kommt das Kind nicht einmal drauf. Und im 21. Jahrhundert ist das deswegen sehr paradox, weil sich die Medizin ja dorthin entwickelt, dass immer öfter genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Es gibt auch manche Menschen, die übers Internet Gentests machen. Also das ist heutzutage alles sehr transparent und darum ist diese Heimlichkeit noch stärker bedroht.
Das würde bedeuten, dass die Kinder vielleicht irgendwann einmal mit 20, 25 draufkommen, die Eltern passen nicht, dass sich das bewahrheitet, was sie immer schon irgendwo gespürt haben. Und dann kommt natürlich die große Katastrophe.
Ja, es kommt meistens deswegen die Katastrophe, weil die Eltern, die Angst haben, dass ihnen die Kinder vorwerfen, sie hätten sie angelogen. Und die Kinder natürlich ganz oft, vor allem im Jugendalter, wenn man sich recht kritisch mit der Familie auseinandersetzt, also diesen Vorwurf auch den Eltern gegenüber bringen. Was in so einer angespannten Situation nicht berücksichtigt wird, ist das Warum. Ja, die Eltern machen das natürlich nicht, um ihrem Kind zu schaden, sondern ganz im Gegenteil. Sie verheimlichen oft etwas, weil sie das Kind nicht belasten wollen. Und da findet sich auch ein Unterschied zwischen homo- und heterosexuellen Paaren. Bei homosexuellen Paaren ist es ganz augenscheinlich, dass da noch jemand bedeutsamer mit im Bunde sein muss. Und meistens sind Kinder von homosexuellen Paaren aufgeklärt darüber, dass sie zum Beispiel aus einer Samenspende entstanden sind oder durch eine Leihmutter auf die Welt gekommen sind. Bei heterosexuellen Paaren ist das anders und das hat, oder bei sehr vielen ist das anders und das hat auch mit dem ganzen Feld zu tun, weil heterosexuelle Menschen nehmen diese Form der medizinischen Unterstützung dann in Anspruch, wenn sie aus dem eigenen Körper heraus nicht Eltern werden können. Und da haben sie meistens schon eine längere Zeit des Bangens, des Hoffens, des Wartens, der Enttäuschung hinter sich und auch der Belastung. In dieser Zeit kommen viele Gefühle hoch, die man gar nicht willkommen heißt. Also zum Beispiel Neid auf Menschen, die ein Baby haben, Schuldzuweisungen an den Partner, die Partnerin oder dessen oder deren Familie. Und wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann wollen viele Eltern mit dem Ganzen einmal gar nichts zu tun haben und setzen das oft eins zu eins, nämlich haben dann die Angst, dass die Kinder dann genauso leiden könnten, wie sie selber in der Phase der Entstehung der Kinder. Und wir wissen aber, dass Offenheit Vertrauen schafft, dass Offenheit eine gute und sichere Verbindung schafft und dass alles, was Geheimnis ist und was später aufgedeckt wird, immer eine große Irritation darstellt.
Frau Lebersorger, mit welchem Alter sollten denn Kinder über ihre Herkunft aufgeklärt werden?
Also Kinder sollten über ihre Herkunft Bescheid wissen und das Alter lässt sich nicht jetzt mit einer genauen Jahreszahl festmachen, aber ich würde sagen, gemäß ihrer Entwicklung und gemäß dem, was die Familie erlebt und was das Kind wissen will und fragt. Ja. Man kann sich das so vorstellen, dass ein kleines Kind, das gut entwickelt ist und keine Probleme hat, die sehr viel von seiner Energie oder Neugier abziehen, recht bald sich die Frage stellt, woher kommen denn die Kinder? Oft passiert das im Rahmen der Schwangerschaft mit einem Geschwisterchen und der Geburt. Oft passiert das dann, wenn das Kind im Freundeskreis erlebt, dass ein Baby auf die Welt kommt. Oft passiert das im Kindergarten, wenn andere Familien mit Babys kommen. Und Kinder wollen überhaupt ihre Welt erobern und sich auskennen und wissen, wie was funktioniert. Und jetzt ist es so, dass vielleicht ganz allgemein gesagt, viele, viele Eltern das selber nicht erlebt haben, dass mit ihnen gesprochen wurde übers Kinderkriegen und über Schwangerschaft. Und das letzte dieser Themen ist dann die Zeugung. Das ist ja für ein kleines Kind noch ganz abstrakt. Es kommt aber vor allem dazu, dass wenn die Entstehung ihres eigenen Kindes schwierig war, belastend war und sie sich nicht den gefühlsmäßigen Raum genommen haben, das so zu bearbeiten, dass das nicht wie eine Belastung die Beziehung mit ihrem Kind irgendwo beeinflusst, dann haben viele Eltern eben gar keine Worte dafür und hoffen, dass das Kind nur nie fragt. Wenn Kinder nicht fragen, dann können Eltern auch dieses Thema einbringen, indem sie zum Beispiel einem kleinen Kind sagen, schau mal, die Mami von deinem Kindergartenfreund oder deiner Kindergartenfreundin, die wird bald ein Baby bekommen. Ja, das ist eine Bemerkung, die genügt, um dieses Feld zu eröffnen. Und die Aufklärung muss dann Schritt für Schritt so erfolgen, je nachdem, was das Kind wissen möchte. Meistens ist die erste Stufe einmal, wo ist denn das Baby, bevor es auf die Welt kommt? Und wenn das kleine Kinder sind, dann würde ich ohne weiteres sagen, im Bauch der Mama. Ja, da braucht man gar nicht anatomisch korrekter sein. Wenn es schon ein bisschen größeres Kind ist, dann würde ich das schon benennen und würde sagen, das Baby wächst in der Gebärmutter. Und das kann man verbinden mit dem Reden, dass Mädchen und Frauen eine Gebärmutter haben und Burschen und Männer eben einen Penis. Also das ist alles so ein Hineinwachsen in das Wissen, in das Bescheidwissen um den eigenen Körper.
Und wann würden Sie weitergehen?
Es hat uns ein Arzt geholfen, damit du auf die Welt kommen kannst. Das ist ja auch ein Thema. Also das würde ich dann erklären, wann das Thema nach Schwangerschaft und Geburt dann ist, wie kommt denn ein Kind in den Bauch hinein. Ja? Und vielleicht noch etwas, genauso wie es bei der Geburt ja nicht nur die natürliche Geburt gibt, sondern auch den Kaiserschnitt. Und ich finde das ganz wichtig, dass das Kindern auch mitgeteilt wird, wenn sie zum Beispiel durch eine Kaiserschnittentbindung auf die Welt gekommen sind. So gibt es eben heutzutage auch eine erweiterte Zeugungsgeschichte. Ja? Nämlich, dass das durch die Sexualität von den Eltern passiert und dass aber auch manchmal ein Arzt helfen muss. Das wäre einmal bei der normalen In-vitro-Fertilisation. Ja? Das genügt einmal. Wenn nur dieses Thema eröffnet wird, kann das Kind dann auch weiter fragen. Und wenn es aber so ist, dass Spender und oder Spenderinnen Keimzellen verwendet wurden, dann ist es wichtig, dass schon in diesem frühen Stadium darauf hingewiesen wird, ja, dass das Baby eben zum Beispiel in der Mama gewachsen ist und dass sich Mama und Papa ganz fest ein Baby gewünscht haben und dass ein Arzt und ein Mann, der einen Samen gegeben hat, geholfen haben, dass das Baby auf die Welt kommt. Oder der Arzt und eine Frau, die ein Ei der Familie gegeben hat, eine Eizelle ist vielleicht besser, geholfen hat, dass das Baby auf die Welt kommt. Also das kann man auch schon mit sehr einfachen Worten sagen. Und wenn die Kinder dann älter sind im Volksschulalter, sind sie ja kleine Wissenschaftler und wollen alles wissen, dann kann man das viel ausführlicher machen. Was ich wichtig finde zu ergänzen ist, dass das ein Thema ist, zeigt, dass es ganz viele Bilderbücher gibt, die dieses Thema und die Auseinandersetzung unterstützen. Und zwar Bilderbücher zu den unterschiedlichsten Entstehungsformen von Familie. Also zu In-vitro-Fertilisation, Samenspende, Eizellspende, homosexueller Elternschaft. Es gibt auch ein Bilderbuch, das so umfassend ist, dass man alle Formen von Elternschaft damit erklären kann. Also auch Leihmutterschaft oder transsexuelle Elternschaft.
Im zweiten Teil der Sendung spricht Karin Lebersorger, die auch Mitglied der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung frühe Kindheit der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit ist, über die Grenzen, die sie für künstliche Befruchtung einziehen würde.
Jetzt wäre es aber viel einfacher für die Eltern, für die sozialen Eltern, einfach das Thema zu verschweigen und gar nicht drüber zu reden, weil dann muss man sich nicht überlegen und anstrengen und Fragen beantworten. Wieso sollte man das nicht tun?
Naja, das ist die Frage, ob es einfacher ist. Sie haben vollkommen recht. Man muss sich damit auseinandersetzen, um kindgemäße Antworten geben zu können und auch Antworten geben zu können, die passen. Warum Eltern suchen sollten, also so eine Familiengeschichte, wir sprechen von einem Herkunftsnarrativ, so ein Herkunftsnarrativ für das Kind und zwar ein passendes, authentisches für das Kind zu entwickeln und dann zu vermitteln, ist, dass das Nichtreden noch viel belastender ist. Ja, ich habe es vorher ausgeführt, da ist die Angst davor, dass man entdeckt werden könnte, die Angst davor, dass sich das Kind dann vorwurfsvoll an die Eltern wendet, aber auch die Belastung des Kindes, dass das Gefühl in sich trägt, dass irgendetwas nicht passt.
Würde das auch die Eltern befreien, wenn sie drüber reden?
Diese Erfahrung habe ich in ganz vielen Beratungsprozessen gemacht. Es kommen oftmals Paare oder auch einzelne Elternteile, die zuerst mit jemandem neutralen durchdenken wollen, wie kann ich es sagen und wann sage ich es am besten. Und ich versuche da mit den Eltern immer gemeinsam herauszufinden, wann könnte denn eine passende Situation sein. Beispielsweise ist es nicht günstig, nach Hause zu gehen, das Kind herzunehmen und zu sagen, du, ich muss dir jetzt was sagen. Ja, das ist aufgesetzt und das passt auch nicht zu dem, wo das Kind gerade steht. Aber es gibt immer wieder Situationen und die versuche ich mit den Eltern auch gemeinsam durchzudenken und sie herauszufinden, wo sie es vielleicht schon mal sagen hätten wollen, aber nicht getan haben. Ja? Über diese Situationen denken wir nach. Und dann beruhige ich sie auch immer und sage, wenn die nächste Situation ist und sie bringen es nicht zusammen, ist kein Problem. Wir können wieder drüber nachdenken und es wird gehen. Also es geht um diese potenzielle Bereitschaft, es zu sagen, das finde ich ganz wichtig. Ja? Und dann eben wirklich zu schauen, wo kann man denn da andocken. Ja? Viele Kinder sagen, von wem habe ich denn meine Haare? Oder meine Nase schaut ganz anders aus als deine. Also das ist ja ganz oft ein Thema in der Familie. Das ist auch oft ein Thema in Familien, wo leibliche Eltern sind, wo sich aber ein genetisches Merkmal durchsetzt, das in der Elterngeneration verborgen ist. Ja, wir haben ja alle eine vielfältige Genetik, also Erbanlagen, die dominant sind und andere Erbanlagen, die verborgen sind und sowas kann auch durchkommen. Ja, Kinder beschäftigt das sehr. Sie schauen sich oft an, wie schauen meine Nägel aus und wie schauen die Nägel der Mama aus oder des Papas. Also prinzipiell sind Kinder, die da nicht durch irgendetwas gehemmt sind, da große Erforscher.
Wenn jetzt ein Kind nicht über seine Herkunft aufgeklärt wird und es wird nicht darüber gesprochen, was kann das mit dem Kind machen? Welche Situationen sind da schon vorgekommen und können Sie uns vielleicht ein anonymes Beispiel nennen?
Also man kann das nicht generalisieren. Das wirkt sich sehr, sehr unterschiedlich aus, je nachdem, unter welchen Entwicklungsbedingungen das Kind aufwächst und ob die prinzipiell stabil und kindgemäß sind oder ob es da viele Unsicherheiten gibt. Im klinischen Alltag haben sich unterschiedliche Fragestellungen gezeigt. Ganz oft kommen Eltern mit ganz großen Ängsten bezüglich des Kindes und auch kindliche Ängste zeigen sich ganz deutlich. Bei manchen Kindern zeigt sich eine Hemmung, in die Selbstständigkeit zu gehen, in die Autonomie zu gehen. Es gibt Kinder, die unterschiedliche Symptome entwickeln und wo wir im Arbeiten mit den Familien dann erst sekundär erfahren, dass das in die Welt kommen des Kindes recht schwierig war. Und es gibt auch Kinder, und das ist bei Familiengeheimnissen immer so, die vorgestellt werden, weil sie nicht die Wahrheit sagen, ja, weil sie lügen. Und da ist es auch immer wichtig, mit den Eltern zu erarbeiten, was darf denn ein Kind nicht wissen. Das können ganz unterschiedliche familiäre Tabus sein, aber manches Mal ist das eben auch die Elternschaft. Was ich noch so wichtig finde, insgesamt, und ich glaube, das wäre auch wichtig, den Hörern und den Hörerinnen zu vermitteln, ist, dass wir ganz tief in uns drinnen so ein paar Konzepte haben, die es allen schwer machen, über diese Fragen zu sprechen. Das erste ist das Konzept von der richtigen Mutter und vom richtigen Vater. Ja? Und richtig wird meist mit Blutverwandtschaft gleichgesetzt. Heutzutage wissen wir, dass das schon aus biotechnischen Gründen nicht aufrechtzuerhalten ist. Es gibt die Möglichkeit, die genetische Mutterschaft aufzuteilen auf die Erbanlagen und die Eizelle. Solche Kombinationen sind medizintechnisch schon möglich. Man kann eine Schwangerschaftsmutter sein. Der vierte Teil ist die soziale Mutter, also die biologische Mutter kann sich auf drei Teile aufteilen. Und bei der Vaterschaft ist das eben auch so, das war schon immer so, der Mann, der das Kind gezeugt hat und der, der der soziale Vater war. Das hat sich oft schon in unterschiedlichsten Konstellationen über Jahrhunderte hindurch aufgespalten. Und es ist aber so, dass für ein Kind alle Menschen, die zu seiner Zeugung bedeutsam sind, auch wichtig sind, psychisch wichtig und auch körperlich wichtig natürlich, wenn man in späterer Folge an Krankheiten oder Gentherapie denkt. Das heißt, es wäre hilfreich, wenn sich eine Form der multiplen Elternschaft durchsetzt, also dass es soziale Eltern gibt, so wie bei Adoption zum Beispiel und Pflege, die ganz, ganz wichtig sind, dass es aber auch genetische Eltern gibt und dass die einen die anderen nicht bedrohen. Bis dahin ist es, denke ich, noch ein weiter Weg, aber bei gleichgeschlechtlichen Paaren hat sich so unter dem Stichwort Regenbogenfamilie, das kennen, glaube ich, mittlerweile schon alle, so ein Konzept der multiplen Elternschaft schon viel mehr durchgesetzt als in traditionellen Familienformen.
Warum haben denn Eltern oft Probleme, über die Herkunft der Kinder zu reden oder den Kindern das zu erklären, woher sie kommen? Welche sind da die Hauptängste?
Die Hauptängste sind, dass sich die Kinder von ihnen abwenden könnten, ja? Also, und sich diesen anderen Elternteilen zuwenden könnten. Diese Hauptängste sind meist unbegründet. Und das zeigen uns auch viele Erfahrungen aus Pflege und Adoption. Die Kinder zwar schon neugierig sind, wenn aber die Eltern-Kind-Beziehungen, und zwar jene des Kindes zu seinen sozialen Eltern, nicht massiv gestört sind, und zwar durch andere Faktoren, jetzt nicht durch die Entstehung des Kindes, dann ist diese Beziehung tragfähig, dieses Fragen und diese Neugier auszuhalten. Und die zweite Angst, denke ich mir, die auch damit verbunden ist, ist eine Angst in Bezug auf sich selber, nämlich, dass sich Eltern, denen es nicht möglich war, ein eigenes leibliches Kind zu bekommen, oft als völlig unzureichend wahrnehmen und die tiefe Verbundenheit, die sie als soziale Eltern mit ihrem Kind entwickeln, da als nicht genügend tragfähig wertschätzen. Es gibt da viele Untersuchungen diesbezüglich und diese Ängste sind nicht nur der Erfahrung der Autorinnen und Autoren, sondern auch meiner praktischen Erfahrung unbegründet. Meine Erfahrung ist die, dass sich viele Eltern dann an uns Psychologinnen und Psychotherapeutinnen wenden, wenn das Kind auf der Welt ist. Ja, also wenn sich diese Wünsche erfüllt haben, hoffentlich in einer Art und Weise, dass das Kind gesund ist und gut in die Welt kommen konnte. Und dann kommen natürlich plötzlich Gedanken, puh, wie soll ich das vermitteln? Was soll ich einmal sagen? Also wenn ich zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter bin, die ein Kind aus einer anonymen Samenspende geboren hat. Ja, das ist nicht einfach, weil es da im Kind eine Leerstelle gibt bezüglich seiner väterlichen Herkunft. Und auch in solchen Konstellationen ist das dann keine schwere Belastung, wenn man damit offen umgeht. Und was meine ich damit? Dass es für einen Menschen, vor allem in der Pubertät und dann im späteren Jugendalter, schwierig sein kann, wenn man einen Teil seiner genetischen Herkunft nicht kennt. Das ist unumstritten. Es gilt, das aber anzuerkennen von Seiten des Elternteils, zum Beispiel des alleinerziehenden Elternteils, und nicht zu bagatellisieren. Unter bagatellisieren meine ich zu sagen, na sei doch froh, dass du überhaupt auf der Welt bist und weil ich mir dich so gewünscht habe, habe ich dich bekommen. Und was wichtig ist in solchen Zusammenhängen, und das erarbeiten wir auch immer mit den Müttern oder Vätern, anzuerkennen, dass das Kind wütend sein kann, gemeinsam mit dem Kind traurig zu sein, dass man sich zu einem Schritt entschlossen hat, eben im Wünschen, in diesem heftigen Wünschen, der es nicht möglich macht, die Anonymität des Spenders oder der Spenderin zu lüften und dem Kind dann auch zu gestatten, Nachforschungen anzustellen, ohne sich selber gekränkt, beleidigt, zurückgewiesen zu fühlen. Ja? Es gibt ganz viele Internetportale, wo sich die sogenannten Spenderkinder organisieren, deutschsprachige und englischsprachige, und versuchen, ihre anonymen Spender ausfindig zu machen. Und viele haben damit Erfolg, weil heutzutage auch jene Menschen, die vor vielen Jahren, damals waren es nur Samen, gespendet haben, wissen, dass das für die Kinder wichtig sein kann. Einen letzten Punkt finde ich noch wichtig. Gerade wenn so eine Lehrstelle ist, dann entstehen in uns natürlich Fantasien bezüglich dieser Lehrstelle. Und die entstehen in den Müttern, in den alleinstehenden Müttern, wenn sie ihr Kind anschauen und vielleicht träumen von dem Samenspender und wie sich der in ihrem Kind zeigt. Und die entstehen im Kind, wenn es sich anschaut und sich vielleicht denkt, was habe ich von meiner Mama und was habe ich von jemand anderen. Und diese Fantasien, die kann man auch miteinander teilen. Also, dass man keine Angst vor diesen Fantasien hat, sondern dass man eher etwas Kreatives draus macht. Ja? Aber das kann man nur, wenn man anerkennt, dass es für das Kind wichtig ist, es zu wissen, wenn man anerkennt, dass es dieses Wissen nicht geben wird und wenn man mit dem Kind sich gemeinsam auf eine phantasmatische oder auch auf eine ganz reale Reise im Suchen macht. Vielleicht noch eines, Kinder, die in eine Babyklappe gelegt werden oder die anonym geboren werden, haben dieselbe Herausforderung. Ja? Nur wiederum Unterschied schicksalsbedingt und nicht gewollt ausgesucht eine anonyme Samenspende. Weil es ist nämlich so, dass die Samenspenden, die nicht anonym sind, in der Regel, wenn man sie von Samenbanken zum Beispiel bezieht, einfach teurer sind als die anonymen Samenspenden. Also je mehr man über den Spender wissen will, desto mehr kostet das. Und da sind wir auch noch bei einem Punkt, nämlich dass das Ganze ein Riesengeschäft ist.
Gibt es Erfahrungswerte Ihrerseits, wie viele Kinder dann tatsächlich ihre leiblichen Eltern kennenlernen wollen, wenn sie jetzt eine Ei- oder Samenspende gewesen ist? Und wie das für die Kinder ausgeht?
Es gibt sicher Studien dazu aus dem angloamerikanischen Raum, aber da habe ich selber keine Erfahrung. Es gibt ein Buch, wo viele Interviews mit Spenderkindern geführt wurden und die sagen in der Mehrzahl, dass es ihnen ganz wichtig war, entweder aufgeklärt worden zu sein oder eben dann auch später auf das Geheimnis draufgekommen zu sein. Es gibt Spenderkinder, die Prozesse gegen die Institute führen, weil sie die Anonymität ihrer Erzeuger gelüftet haben wollen. Und es gibt da ganz unterschiedliche Rechtsprechungen. Aber es setzt sich jetzt in der ersten Welt die Meinung durch, dass Kinder dieses Recht eben haben. Nur es wird nicht immer praktiziert.
Sie haben Luise Braun schon angesprochen. Das erste Baby, das aus einer In-vitro-Fertilisation entstanden ist, vor über 40 Jahren. Weiß man eigentlich, wie Luise Braun mit dem Wissen umgegangen ist, wie es vielleicht auch ihr Leben verändert hat? Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, Luise Braun war ja so prominent, dass das überhaupt nicht von ihr fernzuhalten war, so wie auch das erste österreichische Retortenbaby. Damals hat man noch Retortenbaby gesagt, das war das fünfte weltweit, also Österreich. Die österreichischen Mediziner haben da zu den Pionieren auf diesem Gebiet gezählt. Es ist so, dass Luise Braun bei ihrem 40. Geburtstag wurde auch in unseren Medien wieder weltweit darüber berichtet. Mutter von Kindern, die normal auf die Welt gekommen sind, ist und ein ganz, denke ich mal, durchschnittliches Leben in England führt.
Macht es aus Ihrer Erfahrung nach für Kinder einen Unterschied, ob man ihnen erzählt, sie sind auf natürlichem Wege zur Welt gekommen oder sie sind aus einer In-vitro-Fertilisation entstanden, aus einer künstlichen Befruchtung?
Es gibt ganz viele Kinder, die das wissen und die sich unauffällig entwickeln. Ja? Die kommen nicht zu uns in die Praxen, aber das erfährt man aus unterschiedlichen Kontexten. Ich denke, wenn das kindgemäß vermittelt wird und die Eltern dazu stehen können, das heißt, dass die heterosexuelle Eltern, dass die ihre Belastungen durchgearbeitet haben, dann wird das keinen Unterschied machen. Und in der homosexuellen Community gibt es ganz viele Kinder, die ja eine gleiche Lebenserfahrung teilen und wo die Aufklärungsrate auch wirklich sehr hoch ist.
Jetzt gibt es immer mehr Möglichkeiten der In-vitro-Fertilisation. Mittlerweile bekommen auch schon 60-jährige Frauen noch einmal ein Baby. Wo sind denn aus Ihrer Sicht die psychologischen Grenzen? Also was geht noch und wo, sagen Sie, müsste man eigentlich ein großes, großes Stopp einziehen?
Also Sie haben schon angesprochen, die technischen Grenzen werden immer breiter. Es haben wahrscheinlich viele miterlebt, dass vor zweieinhalb Jahren nunmehr in den genetischen Code bereits eingegriffen wurde. Also das ist alles bereits möglich. Für mich ist die Grenze dort, wo das Kindeswohl völlig außer Acht gelassen wird und wo kindliche Entwicklungsbedürfnisse bagatellisiert werden. Was meine ich damit? Ein Kind sollte zumindest potenziell, wir wissen, dass das Leben oft anders verläuft, aber die Möglichkeit haben, bis zu seinem Erwachsenenalter von seinen Eltern begleitet zu werden. Das heißt, da gibt es eine Altersgrenze. Wenn Frauen, die schon um die 60 sind, die natürliche Uhr austricksen wollen, dann muss man sich wirklich fragen, wie viel das mit dem zukünftigen Kind zu tun hat oder ob da es nicht darum geht, eigentlich einen langsamen, normalen biologischen Alterungsprozess nicht anerkennen zu wollen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich Eingriffe in den genetischen Code äußerst problematisch finde.
Man hört ja, glaube ich, auch aus Russland, habe ich schon gehört, dass da Kinder bestellt werden können in den dortigen Reproduktionskliniken, also Augenfarbe oder Größe oder sowas in der Art. Absolute Grenze?
Es ist so, dass es ja dann so quasi eine Wunscherfüllung der Eltern ist und möglicherweise werden wir uns dorthin entwickeln. Man muss dann immer darüber nachdenken, was bedeutet das auch für das Kind, wenn es dann so ein Phantasma der eigenen Eltern erfüllen soll. Alle Merkmale, die nur an einem Genort festgelegt werden, nach denen kann natürlich selektiert werden. Ja. Es kann nach Geschlecht selektiert werden und es kann nach so körperlichen Parametern wie die Augenfarbe selektiert werden. Größe, glaube ich auch. Die meisten Merkmale, die uns ausmachen, sind an so vielen verschiedenen Genen festgemacht, dass man das noch nicht kann. Ja. Die Zukunft geht dorthin und da wird eifrig, vor allem in China und den USA, daran gearbeitet, dass man durch noch intensivere und genauere Genanalyse in Zukunft viel stärker Embryonenselektion machen wird. Es wird am Klonen gearbeitet. Das heißt, man kann dann, so wie das ja auch bei unseren nächsten Verwandten, den Säugetieren und auch schon bei Affen gelungen ist, kann dann aus einem Menschen wieder Nachkommen zeugen und es wird daran gearbeitet, dass man von zwei gleichgeschlechtlichen Menschen Nachkommen zeugen kann. Das ist auch im Tierversuch schon gelungen. Also da werden dann Körperzellen zu Keimzellen umgewandelt. Und das sind alles Entwicklungen, die medizintechnisch vor dem Durchbruch stehen und wo die Gesellschaft noch viel zu wenig darüber informiert ist und wo es auch noch keinen, und das fände ich wirklich wichtig, breiten gesellschaftlichen Diskurs gibt und auch geben sollte, ja, was Elternsein bedeutet, was unsere Variabilität und unsere Verschiedenheit bedeutet und auch, das finde ich schon, dass all diese Formen von medizinischer Intervention eine Besonderheit darstellen, weil die Wahl dieser Methoden sich nicht auf einen selbst bezieht, sondern auf etwas Drittes. Ja? Also wenn es um Körpermodifikationen geht, um Schönheitsoperationen, aber auch wird oft mit Leihmutterschaft gleichgesetzt, um Organspenden, dann betrifft das immer einen selber. Und diese Entscheidungen werden aber für eine dritte Person mit einer eigenen Persönlichkeit getroffen.
Das bedeutet, wir entscheiden, wie das Kind aussehen soll. Das kann ungesund sein.
Von einer Psychodynamik, wo Beziehung und Akzeptanz des anderen im Mittelpunkt steht, würde ich sagen, ja.
Frau Lebersorger, können Sie uns noch einmal so ein bisschen zusammenfassen zum Schluss, warum das ganze Thema für Sie so wichtig ist?
Für mich hat das Thema Bedeutung bekommen, als ich zunehmend mehr Kinder, aber auch Kleinkinder mit einer besonderen Entstehungsgeschichte in meiner klinischen Praxis gesehen habe. für mich ist es deswegen so wichtig, weil gerade wenn sich Menschen Kinder wünschen, dann gibt es oft eine Diskrepanz zwischen dem sogenannten Wunschkind und dem realen Kind, das dann auf die Welt kommt. Und ich finde, dass es notwendig ist, da aufzuklären, wie Eltern-Kind-Beziehungen mit einem Kind, das so heiß ersehnt wurde, sicher sich gestalten können und zumindest von der Herkunftsgeschichte des Kindes unbelastet sind. Ja. Es ist so, dass es ja immer Herausforderungen gibt in Familien und die sollen auch nicht weggemacht werden. Es gibt keine Perfektion, aber ein Geheimnis um die Herkunft des Kindes, das stellt eine große Belastung dar. Man hat ja auch versucht, das ist vielleicht auch noch wichtig, im Rahmen der Entwicklung der letzten Jahre auch zu schauen, dass die körperliche Entstehung eines Kindes nach künstlicher Befruchtung und die körperliche Entwicklung möglichst sicher vonstatten gehen kann. Sprich, es werden idealerweise nur mehr ein Embryo transferiert, sodass sich ein Kind entwickeln kann und die Schwangerschaft durch Mehrlingsgeburten nicht belastet ist. Und es wird versucht, auch wenn es möglich ist, das Kind natürlich auf die Welt kommen zu lassen. Es ist nur oft so, dass gerade Frauen, die schon mehrere Befruchtungsversuche hinter sich hatten, dass sie so ängstlich sind, dass diese Schwangerschaft nun hält, dass da die Kaiserschnittrate im Vergleich zu natürlich gezeugten Kindern wesentlich erhöht ist.
Macht das für das Kind später einen Unterschied, ob es auf natürliche Weise zur Welt gekommen ist oder durch den Kaiserschnitt? Kann man das tatsächlich sagen? Es gibt ja so Meinungen, die sagen, naja, wenn sich das Kind nicht am Anfang hinauskämpfen musste, dann ist das eher nicht so ein Kämpfertyp. Ich weiß nicht, da habe ich so meine Zweifel.
Na, ich sehe das natürlich aus psychisch-emotionaler Sicht. Ich glaube, der Kaiserschnitt ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Ja. Der hat den Tod vieler Mütter und Kinder vorgebeugt, so wie es früher war. Aber die Frage ist, wann wird der Kaiserschnitt eingesetzt und wie wird das dann auch innerfamiliär gut integriert? Also aus entwicklungspsychologischer Sicht würde ich sagen, dass ein Kind informiert werden sollte über die Art, wie es auf die Welt gekommen ist und dass natürlich es auch davon abhängt, welche Art von Kaiserschnitt es war. Ja, wenn das ein Notkaiserschnitt war, dann wird das Kind vielleicht genau durch diesen Schritt sich gut entwickeln können oder vielleicht auch schon bleibende Entwicklungsbeeinträchtigungen haben, wenn das nicht mehr nur durch den Kaiserschnitt abgefangen werden konnte, zum Beispiel ein Sauerstoffmangel. Wenn es ein Wunschkaiserschnitt war, weil zu große Ängstlichkeit bestand, durch die Geburt zu gehen, dann wird sich das möglicherweise auch als fortgesetzte Angst in den Eltern-Kind-Beziehungen niederschlagen. Also man kann das nicht so eins zu eins nehmen. Ich möchte aber nur allen Frauen wirklich die Angst nehmen oder die Schuldgefühle, weil viele Mütter haben ganz große Schuldgefühle, auch wenn sie mit Kaiserschnitt entbinden, dass sich ihr Kind nicht gut entwickeln kann. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man möglichst sicher und möglichst ohne Sauerstoffmangel auf die Welt kommt. Und da kann Kaiserschnitt sehr hilfreich sein, wenn es Nabelschnurumschlingung und so weiter gibt. Und ich habe schon einmal gesagt, dass es keine Perfektion gibt. Ja? Also es hängt dann immer davon ab, wie man es dann im Nachhinein verarbeiten kann und auch in die Familiengeschichte integrieren kann.
Warum sollte ein Kind denn wissen, ob es auf natürlichem Wege oder mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist? Was macht das für die Kinder für einen Unterschied?
Wenn Kinder fragen, wie kommt denn das Baby raus, dann haben sie ja auch schon Fantasien. Viele Kinder haben die Fantasie, Babys werden durch den Nabel geboren. Manche Kinder haben die Fantasie, Babys, weil das erleben sie selber manchmal in ihrem Körper, werden heraus erbrochen sozusagen, weil ein Kind erlebt, wenn ihm schlecht ist, dann kommt etwas heraus. Ja? Manche Kinder haben die Fantasie, Babys werden durch den Anus geboren. Ja? Und es gibt eben zwei Formen der Entbindung. Das ist die normale vaginale Entbindung und das ist die operative Entbindung. Und wenn ein Kind durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist, dann finde ich es ganz wichtig, wenn ihm das auch mitgeteilt wird, weil das Kind wird vielleicht beim gemeinsamen Baden mit der Mama eine Narbe sehen und fragen, was das ist. Und wenn die Mutter diese operative Entbindung nicht verarbeitet hat, dann wird sie vielleicht zögern oder keine Antwort finden. Und das kann sich dann wieder in der Wahrnehmung des Kindes niederschlagen.
Dankeschön für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.